Die letzte Flasche. Der Genuss-Podcast.
Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um einen Aspekt des Genießens, der in den bisherigen Folgen dieses Podcasts ein wenig unterbelichtet geblieben ist, nämlich das Visuelle am Genuss. Eben mal schnell das eigene Essen zu fotografieren und anderen zu zeigen, das gehört ja für viele Menschen heute ganz selbstverständlich zum Alltag und ich mache es auch und ich stehe auch dazu. Aber das richtig professionell zu machen, so toll, dass wir schon vom bloßen Hinschauen Speichelfluss bekommen und wir ein Foodmagazin oder ein Kochbuch unbedingt haben wollen, das können nur wenige. Mein heutiger Gast kann es. Als Foodfotografin setzt sie Essen in Szene für Magazine, für Agenturen und Kochbuchverlage. Sie stammt aus dem Rheinland, aber lebt schon über 30 Jahre jetzt in Hamburg. Und in ihrem Atelier im schönen Winterhude an der Außenalster treffen wir uns auch heute. Ich spreche von der wunderbaren Julia Hirsch. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die tolle Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Freue mich, dass wir starten.
Ja, wie das alles angefangen hat mit dir und dem Fotografieren und wie du auf die letzten Jahrzehnte Foodfotografie blickst und wie es dir in so einer Gegenwart gefällt, in der sogar Markus Söder sein Essen selbst fotografiert und postet. Darüber sprechen wir gleich. Erst einmal wollte ich dich fragen, wir sind gerade eine Woche vor Weihnachten. Das Jahr ist bald vorbei. Wie schön oder wie stressig war 2024 für dich?
Ja, 2024 war natürlich wieder, jetzt kommt dieses Wort Herausforderung, was, glaube ich, auch von Politik bis sonst wo jeder in den Mund nimmt. Ich kriege jetzt hier auch die Weihnachtsgrüße natürlich von den Kollegen mit diesen Beschreibungen, was wir alles für wilde und harte und ruppige Zeiten haben. Ja, das stimmt. Ich bin da aber je nervöser eigentlich mein Umfeld wird, desto ruhiger werde ich fast. Hat aber auch Gründe, das heißt, ich habe einen Ausblick aus 2025, der mich sehr positiv gestimmt lässt. Also so, ich habe ganz tolle Verhandlungen, wo es vielleicht im neuen Jahr irgendwie in einer anderen Richtung super weitergeht. Und jetzt war hier gerade auch im Dezember, ist tatsächlich schon sehr ruhig. Das heißt, ich fahre hier nicht mit voller Kraft unter den Weihnachtsbaum und weiß gar nicht, wie ich es gebacken kriege.
Bis zur letzten, die Deadline noch bis zur
Weihnachtsbaum. Nee, überhaupt nicht. Also eher das Gegenteil. Das könnte man jetzt auch jammern und sagen, um Himmels Willen, was soll denn das werden, wenn jetzt hier schon die Auftragslage so dünn ist. Aber das sind so Wellen, die man natürlich mit so vielen Jahren Berufserfahrung eigentlich immer schon mal auch hatte. Und ja, ich drehe das eigentlich um in dieses doch wirklich Genießen und genau Dinge tun, zu denen ich sonst nie gekommen bin, mit einer Freude, die mich selber fast ein bisschen überrascht.
Sehr gut. Was passiert denn Weihnachten bei dir kulinarisch?
Oh, da hätte ich jetzt meine Mutter nochmal anrufen sollen. Also es gab, ich fahre ja ins Rheinland zu meiner Familie, da gibt es auch noch Geschwister und Schwägerinnen und Cousins, Cousinen, Freunde. Und wir kochen aber gemeinsam eigentlich in einem kleineren Kreis bei meiner Mutter, die stolze 91 ist.
Wow.
Und den schönen Begriff fit wie ein Turnschuh fast könnte man ihr aufkleben. Da hat sie auch sehr viel für getan und hat auch unsere alle Bewunderung, wie sie das so macht. Alleine vom ganzen Bewegungsapparat auch, da hat sie sehr viel immer reingesteckt an Motivation und Arbeit, geht sie einfach ganz normal noch durch die Gegend. Das ist, finde ich, immer eine starke Geschichte und mental eben auch sehr toll. Und meine Mutter hat das Regiment über, um jetzt auf deine Frage zu kommen, über den Speiseplan. Und wir sind aber tatsächlich allesamt doch sehr so aufgewachsen, dass Essen eine wichtige Rolle spielt, dass das nicht egal ist, was da auf den Tisch kommt.
Gibt's natürlich, ja, zumal an Weihnachten, ne?
Ja, da sowieso, aber auch sonst wird alles immer zehnfach beäugt und nochmal dreimal überlegt. Oder auch, selbst wenn man auch in Restaurants geht, da wird nicht irgendwie mal blind auf der Karte geschaut. Und viele Geschmäcker wurden immer getestet, die besten Waren rausgesucht, eigentlich auch bei den Reisen immer besprochen oder auch zu Hause, welche Läden nimmt man eigentlich für seine Einkäufe, was ist da mit dem Biohof um die Ecke.
Aber Weihnachten, seid ihr so kulinarische Traditionalisten? Also ich mache zum Beispiel tatsächlich Gänsebrust, Rotkohl, Klöße und ich will da auch nicht Experimente kochen an Heiligabend.
Nee, ja, okay. Das ist tatsächlich erstaunlicherweise bei meiner Mutter total anders. Die, das macht ja eigentlich auch dieses, einen super Aspekt in unserer Familie aus, wenn da so vorgelebt wird, dass man auch immer alles neu denken kann. Und ich muss noch mal betonen, 91.
Ja, sie hat mir gestern was anders zu denken.
Nee, sie hat mir gestern noch erzählt, wir telefonieren jetzt doch so ein bisschen häufiger in diesen Tagen, dass mein Bruder was vorgeschlagen hat. Er wollte als Vorspeise Fischsuppe anbieten. Die hat er auch schon mal ausprobiert. Und meine Mutter hat da irgendwie andere Vorstellungen. Sie ist da aber auch ein bisschen so, führt das Regiment. Ja. Und was unsere Mutter dann möchte, da folgen wir.
Natürlich.
Jetzt ist es so, dass dieser engagierte älteste Bruder auch wirklich, auch Foodie auf jeden Fall, ein bisschen in die Schranken zurückgewiesen wurde und alkoholfreien Sekt mitbringt, der neueste Trend in diesen ganzen alkoholfreien Getränken.
Total, haben wir auch schon drüber gesprochen hier im Podcast.
Da frage ich ihn nochmal, wie traurig er eigentlich ist, weil das ist natürlich auch für ihn dann ein bisschen schwierig, aber das kriegt er ja tapfer hin. Und wir müssen dann so ein bisschen schauen, was meine Mutter sich ausgedacht hat. Sie hat schon überlegt, auf jeden Fall wollte sie einen Salat vorweg. Ja. Hört sich jetzt banal an. Ich weiß nicht, wie sie den pimpen möchte.
Da kann man auch eine Wartelbrust drauflegen.
Ja, Wartelbrust glaube ich nicht. Ich glaube, der bleibt Veggie. Aber sie hat immer von Ochsenbäckchen auch gesprochen als Hauptgang.
Ja, die muss man schmoren. Ne?
Ja, lange das wollte schmoren. Sie dann auch alles so vorbereiten. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier spreche, ist sie schon wieder in der Küche.
Wahrscheinlich. Also,
so richtig gut durchgetaktet haben wir jetzt noch gar nicht, sondern wir hatten uns doch zugerufen, dass wenn ich jetzt mich demnächst in den Zug setze, wir in die Bioläden oder auch zum Metro, meine Mutter ist ein großer
Metro-Fan,
ein bisschen, weil die Fischabteilung da irgendwie gar nicht schlecht ist oder in der Nähe liegt, dass wir da auch Fisch kaufen und dann gemeinsam alles durchgehen.
So Räucherfisch auch, ist ja Weihnachten auch sehr beliebt, ne? Also so eine Fischplatte. So.
Ja, genau. Ja, so. Das ist durchaus alles möglich. Dann werden bestimmte Kochbücher von berühmten Köchen auch nochmal gewälzt und dann geht es.
Ja, aber ihr seid gar nicht so festgelegt oder ist es am Ende immer so, dass es dann doch immer wieder das Gleiche gibt? Also dass man es alles ausdiskutiert, aber am Ende dann, wir machen doch wieder das.
Nein, auf keinen
immer,
Fall.
Immer anders.
Nee, also das ist dann, wenn man einmal da irgendwie eine Richtung einschlägt, das ist schon flexibel gestaltet, aber auf keinen Fall. Wir haben eigentlich kein Weihnachten immer das gleiche Essen. Das haben wir noch nie gehabt. Mhm. Insofern ist das vielleicht die Regel.
Cool. Also. Wie gut kannst du genießen?
Och doch, sehr, auf jeden Fall. Es ist ja ein totaler Luxus, mein Beruf mit diesen wunderbaren Themen und dem Produkt, was danach auch wirklich essbar ist. Da ist ja schon Genuss eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen implementiert, wofür ich sehr bewundert werde oft oder beneidet mit all meinen Kollegen und Kolleginnen. Und wenn man da nicht Genießer wäre, ich glaube, dann hätte man da auch ein bisschen was falsch gemacht. Das ist ja kein technisches Thema. Es geht das wunderbarste Thema überhaupt.
Bevor wir das vertiefen, wird es Zeit, dass wir etwas ins Glas bekommen, weil die letzte Flasche bringen die Gäste ja die Getränke mit. Eine letzte Flasche oder eine besondere Flasche. Ich bin schon gespannt, was du ausgesucht hast.
Ja, genau. Wir haben da vorher natürlich drüber gesprochen kurz oder ich habe mir Gedanken gemacht und im Prinzip ist der große prägende Faktor zum Thema Genuss schon auch mein Vater nochmal, den ich da erwähnen möchte, der seit sechseinhalb Jahren nicht mehr lebt, oder 6¾ oder fast schon 7, aber die ganze Familie auch mit seinem absolut extremen Genussfaktor da einfach beeinflusst hat. Und dann hatte ich meine Mutter jetzt gefragt, sie hat tatsächlich in ihrem Weinkeller eine Flasche, das ist ein Château Neuf du Pape, den mein Vater ist von 2007, den er durchaus noch selber auch gekauft hat.
Ausgewählt hat.
Mhm. Ja, dann hat sie mir die mitgegeben, sehr gerne mitgegeben und ich fand, besser konnte es jetzt gar nicht passen, um auf Robert, meinen Vater, mal anzustoßen und natürlich auch Ursula, meine Mutter, weil ich finde, die beiden haben das mit dem Genuss ganz gut uns vorgelebt.
Total, sprechen wir gleich drüber. Magst du den mal einschenken?
Mhm.
Sehr gut.
Das hat schon mal wunderbar geklappt.
Ich gebe dir mal mein Glas rüber. Mhm. Genau. Ist natürlich doppelt so groß als deins, das ist natürlich eigentlich nicht schön.
Ja, aber ich finde so von der Körpergröße her habe ich das proportional gestaltet. Ich glaube, das ist ganz fair.
Ja, okay.
Super, finde ich
toll. Ja, herzlich willkommen nochmal bei Die letzte Flasche, liebe Julia. Ja, riech mal rein. Ich denke natürlich sofort, dieses Pfeffrige, kommt einem sofort in die Nase von dieser Grenache. Ja, das ist ja so. Ist ja so Südrone, ne? Château Neuf du Pape, das ist ja so Grenache, Syrah, Mourvèdre, eigentlich immer so diese drei Rebsorten und Grenache immer dieses Pfeffrige, dieser weiße Pfeffer.
Mhm. Ja, da bist du bestimmt sehr viel mehr Fachmann als ich, da vertraue ich deinem Urteil, weil da würde ich jetzt einfach so denken, der ist ja 2017, der hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall noch da, ne? Also
ja, er ist noch da und er ist, ich habe ihn jetzt auch schon mal probiert. Also man merkt schon, dass er gereift ist, ja, er hat gar keine ruppigen Tannine, das ist alles sehr schön weich hinten raus, ja, das ist aber nicht verblüht oder so. Der ist auch farblich noch richtig schön. Also
Papa, das hast du gut
eingeschätzt. War er gut ausgesucht. Wo kam das her bei deinem Papa?
Oh, das ist eine sehr gute Genuss. Frage. Es könnte sein, er hat sehr früh schon eigentlich, hat er sich selbstständig machen müssen aus widrigen Umständen, weil sein Vater früh gestorben ist, hat er die Firma übernommen und dann hat er als selbstständiger Unternehmer, ist er doch sehr toll gewachsen mit all dem, was er so hat, hat er da viel Erfolg gehabt und ist nachher im Zuge seiner internationalen Kontakte oder europäischen Kontakte sehr viel in Italien gewesen, hat mit den italienischen Unternehmern dann zusammen Dinge verkauft und installiert, also Holzbearbeitungsmaschinen. Und da muss ich ja nicht viel erklären. Das heißt, wenn man in diesen schon auch wohlhabenden italienischen Unternehmerfamilien zu Gast ist, da war er natürlich dann völlig von den Socken.
Aber wir reden ja, pardon, wir reden jetzt ja wahrscheinlich über so eine Zeit, frühe Nachkriegszeit.
Ja, ich denke schon, das war so genau jetzt von den Daten.
50er, 60er.
Nicht so gut, genau, es war schon deutlich später, okay, aber ich glaube, 70er. Er kommt ja trotzdem natürlich aus einer Zeit, wo sein Vater stirbt, er ist 18 und er muss die Familie ernähren. Da reden wir ja nicht von diesem, und ich kaufe mir dann einen teuren Rotwein und habe den Trüffel noch hinten im Regal. Und ich glaube, das kann sein, dass er dadurch dann das sehr viel stärker noch zu schätzen wusste, dass er das geschafft hat, sich solche Dinge auch leisten zu können. Ja. Und das natürlich hat er auch sehr, sehr stark auch seinen ganzen Freundeskreis so weiter mitgegeben. Also die haben sich immer extrem gefreut, wenn mein Vater eine Party gab, weil da war klar, da gab es den besten Wein, das beste Essen.
Also der hatte einen richtigen Weinkeller, dein Vater.
Ja, genau. Ja. Auch einen Weinkühlschrank. Ja. Das wurde schon zelebriert. Und meine Mutter hat, glaube ich, bis heute immer, müsste ich sie noch mal fragen, wo das ist, einen Ordner mit den ganzen Etiketten.
Krass.
Also so richtig so ein Archiv angelegt mit den Events dazu, sodass das auch wirklich so wertgeschätzt wurde. Ja. Also da merkt man natürlich, dass das nicht so selbstverständlich war. Ja. Oder wie sie da mit diesen tollen Events auch umgegangen sind.
Ja. Und ich meine, das Spannende ist ja auch das Essen in dieser Zeit, ja. Also wir sind ja eigentlich eben im Deutschland der 60er, 70er Jahre, wo Rucola noch ein Fremdwort ist, ne? Und Trüffel erst recht. Und also alles, was wir heute so für selbstverständlich überall mittlerweile uns hinterhergeworfen wird, ne? Also auch durch die Globalisierung, gab es ja alles noch gar nicht, ne? Und sich das dann zu erarbeiten und das auch ranzuschaffen, ist ja dann schon auch eine logistische Aufgabe. Du hast ja eben schon Metro erwähnt. Wo haben die das denn hergeholt damals?
Meine Eltern.
Ja. Kuratiertes Einkaufen.
Ja, es gab ja dann, genau, es gab ja eigentlich auch natürlich noch nicht das Internet. Mein Vater hat dann später, glaube ich, schon irgendwelche tollen Plattformen im Internet auch genutzt. Er hat es sich ja auch mitgebracht von seinen, wo auch immer er einen Weinhändler gefunden hat oder irgendwelche tollen anderen Dinge. Da war er dann eigentlich im Scouting sehr gut. Den hat man auch immer bei den besten Bäckereien, das beste Brot.
Ja.
Da stand dann mein Vater, wenn der auf so Vertretertour war, egal welches Dorf, hat er geguckt, schmeckt der Berliner, schmeckt der nicht.
Ja, wie schön, ja.
Also ja, das war natürlich
sehr gut. Wie viel von dieser Weinleidenschaft, von der Weinleidenschaft und auch von dieser Genussleidenschaft hat er auf dich abgefärbt?
Ja, also ich muss sagen, ich halte mich da so ein bisschen zurück. Also ich bin jetzt nicht ihm voll gefolgt, im Gegenteil. Ich kann mich eigentlich noch erinnern, dass dieses absolute Luxusdenken, wir sind zum Beispiel in einem Urlaub jetzt ganz normal, ich, mein Vater, meine Mutter, ich bin schon ein bisschen älter, weiß ich nicht, ob ich da 16 oder 18 war oder 17 oder so. Und wir sind in Florenz und mein Vater hat ein tolles Hotel gebucht, was ja sowieso schon auch immer so ein bisschen luxuriös war. Und musste dann aber auch in der Stadt, hat er irgendwie, weiß ich nicht, ob er da schon den Feinschmecker-Guide oder wo er sich nachgerichtet hat, gesagt, so und heute gehen wir jetzt ganz schick natürlich essen. Bestes Restaurant am Platz. Und meine Mutter und ich, wir haben ein bisschen revoltiert. Und schon auch mit ihm, ich kann mich da wirklich sehr präsent dran erinnern, wirklich Streit bekommen, weil wir gesagt haben, weißt du was, Robert, wir wollen eigentlich mal an einer karierten Tischdecke ganz normal in einem italienischen Restaurant sitzen und nicht so viel Shishi haben, ja, und mal die authentische italienische Küche wahrnehmen, weil wir das so ein bisschen übertrieben finden. Es hat ja oft auch natürlich so ein bisschen was Steifes, man, ja, was auch immer. Und ich hatte nie so, bis heute nicht wirklich, diesen Drang, da ganz oben immer unbedingt auch aufzutauchen, da mitzureden. Das ist für mich eine sehr abgehobene Welt. Ich nehme die schon auch wahr und kann das auch toll respektieren, dass es das gibt, gerade eben auch die Sterneküche. Und ich als Food-Fotografin, auch für einen Feinschmecker, ja, öfter mal so den Koch des Monats, ja, auch als Job gehabt, ja, kommt man natürlich stark damit in Berührung. Aber ich bin schon auch, manchmal denke ich auch so, will nicht sagen Richtung Tafel, aber diese ach so teuren Lebensmittel, die wir hier auch sehr oft verarbeiten, gebe ich hier in die arme Nachbarschaft, oder das heißt arm, aber in die Häuser und Wohnungen. Ja. Ich habe hier ein tolles Netzwerk und wir haben so wirklich so eine Tupperbox-Geschichte, dass also in erweiterter Form, dass das bis in die Nachbarstraßen teilweise auf Zuruf hier wie auf dem Dorf funktioniert und alle sich freuen, wenn Julia ein Kochbuch produziert oder eine andere tolle Strecke. Sodass ich eigentlich immer so beide Seiten im Blick habe und sehr so in der Mitte sitze.
Ja.
Also cool. Mich für beides interessiere. Immer so denke, guck doch hier mal hin und guck aber auch mal dahin.
Du bist geboren, aufgewachsen in Krefeld. Du hast jetzt schon erzählt, wie deine Eltern Lebensmittel auf Wert geschätzt haben. Kannst du dich noch so erinnern, wie deine Kindheit schmeckte, wonach die geschmeckt hat? Was waren so Kindergerichte, die für dich eigentlich nie so viel gekocht werden konnten?
Ja, da wird sich meine Mutter freuen, das wird sie ja sicher auch hören. Da ist ganz vorne auf jeden Fall der Sauerbraten, der rheinische Sauerbraten mit Klößen. Also wenn meine Mutter mich jetzt hier, wenn sie hier säße, würde sie sagen, naja, die Julia war aber wirklich schwierig früher, auch mit dem ganzen Essen. Mhm. Ja, und dann hat sie dann den Salat nicht gegessen und ja, Käse mochte sie auch erst, als sie 25 war und so weiter. Also sie fand jetzt nicht, dass ich alles toll probiert habe. Mhm. Aber trotzdem will ich erwähnen, eben den auf jeden Fall den Sauerbraten. Meine Mutter macht bis heute auch Pastateig selbst, also solche selbstgemachten Nudeln, finde ich natürlich auch großartig bei ihr. Und dann gibt es eine Pfirsichpie, oft kopiert, nie erreicht. Also das ist ganz klar, dass wir die, solange wir hier auch alle noch sind, bis hin zu meiner Tochter als Signature-Dish, ist das von Omi, diese Pie, die so köstlich schmeckt, und dann gibt es dazu Sahne und der kommt dann so warm mittags aus dem Ofen, und das hat meine Mutter auch manchmal zu Schulzeiten gemacht, also weil sie immer sehr, sehr, sehr gerne auch in der Küche isst, und das ist eigentlich so ihr Größtes, und insofern sind da noch so viele andere Dinge mehr, aber das fällt mir jetzt so ganz spontan ein.
Wie und wann hat das bei dir angefangen mit dem Fotografieren?
Mit dem Fotografieren schon sehr früh, auf jeden Fall schon zu Schulzeiten, dass ich da so eine kreative Ader gezeigt habe. Das haben meine Eltern auch sehr schnell gesehen. Das war auch nicht so schwer, weil ich da wirklich viel Gas gegeben habe, da schon Zeitschriften selber zu erstellen. Also ich habe mir in der Apotheke irgendwelche kleinen so Kindermedizinis oder wie die hießen.
Ja, Medi und Zini.
Nee, Medi und Zini oder wie auch immer. Und dann dachte ich, oh toll, das mache ich auch. Mhm. Und dann hießen die bei mir Belinda. Und dann habe ich da geschnitten und getackert und hatte da Preiswort Rätsel und Layouts gemacht und gemalt und eigentlich so ein bisschen Jungverlegerin gespielt und die dann aber auch unternehmerisch schon geschickt für, weiß ich gar nicht, 10 Pfennig verkauft oder so. Und dann war noch Foto auch, fand ich auch toll. Also es war nicht so klar, mache ich jetzt auf jeden Fall was Kreatives, aber mache ich jetzt Grafik oder Foto?
Okay.
Und das schon deutlich, bevor ich da mein Abitur hatte. Ja. Also Kunst auch immer, mein Kunstlehrer, super. Ah, Julia, klasse, wie du da die Kubisten jetzt umgesetzt hast, also auch so ein bisschen auf jeden Fall Talent, so was eigentlich eine Alleinstellung bei den Geschwistern, also die haben vielleicht auch Talent, aber bei mir war das möglich, dass ich das leben konnte, die anderen sind da gar nicht so unterwegs und finden das aber, glaube ich, auch alles großartig. Mhm. Und hätten es vielleicht auch gekonnt, keine Ahnung.
Aber gab's da irgendwie so einen Schlüsselmoment, dass du irgendwie eine Kamera gekriegt hast oder deine erste Kamera selber gekauft hast oder so, wo du gesagt hast, jetzt bin ich Fotografin oder so. Jetzt, das will ich jetzt auch studieren dann später. Mhm. Ne?
Der Schlüsselmoment ist eigentlich schön, wie das gerade so alles so wieder schon lange her zurückploppt ins Gehirn. Mein Vater hatte eben, wieder mein Vater, also beide Eltern auch sehr kunstinteressiert. Ich bin auch ganz, ganz sicher, dass die Situation in Krefeld, die ist ja immer noch so, dass da zwei sehr schöne Museen stehen, Haus Lange, Haus Esters, das ist so ein Bauhaus-Architektur, also natürlich richtig fantastisch, also um die Ecke, wir wohnen da praktisch fußläufig und dann waren da damals, war das eine ganz große Zeit von Paul Wember, einem Museumsdirektor, der weltweit die besten, das natürlich heute nicht mehr so, die besten Kontakte hatte. Von Yves Klein bis Christo gaben sich da die Künstler in den 60er, 70er Jahren durch ihn eben, durch seine Beziehungen, die Klinke in die Hand und meine Eltern sind da immer mit mir hin. Die anderen Geschwister hatten da auch nicht so das Interesse, egal. Und da war ich unfassbar geflasht von dem, was da passierte. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und mein Vater hatte eine Rollei Flex, heißt die, glaube ich, wo man von oben reinguckt, in einem quadratischen Sucher. Ja,
hatte mein Papa auch.
Genau, mit diesem Doppeläugige. Und dann hing die da so lässig und die Leute haben gar nicht so richtig mitbekommen, dass man sie fotografiert hat. Mhm. Das war natürlich die perfekte Reportagekamera, auch wenn man so als Tourist unterwegs war. Und da hat mein Vater ja auch schon natürlich so technisch, dadurch, dass sowas da war, dass ich das benutzen konnte, habe ich das dann immer als Ball auch sehr gern angenommen. Mich da auch, dann durfte ich die ausleihen. Und ob ich jetzt wirklich die Idee, Fotografin zu werden, hat sich eigentlich dann erst nach dem Praktikum, glaube ich. Nach dem Abitur habe ich ein Praktikum gemacht bei dem besten Grafikdesigner und Fotograf von Krefeld. In einem tollen Atelier und dann habe ich diese Volkfangschule, dann habe ich die Aufnahmeprüfung bestanden und habe den Schwerpunkt Fotografie gesetzt, weil ich das, glaube ich, irgendwie kann das gar nicht, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich fand es irgendwie toll und es hat mir natürlich.
Aber war logisch für dich irgendwie. Ist ja im Nachhinein so ein ganz logischer Verlauf. Du hast dich nicht mit vielen anderen Dingen rumgegrämt. Soll ich das machen oder so, oder?
Nee, das ist natürlich, genau. Das ist ja schon.
Du bist auch nicht gezwungen worden von deinen Eltern.
Nee, im Gegenteil.
Lern was Richtiges.
Nein, im Gegenteil. Es war ein bisschen unfair, finde ich ja nach wie vor, weil ich bin auch so ein Nachzügler so ein bisschen. Ah. Die anderen hatten es da schwerer auf jeden Fall. Vor allen Dingen die Söhne, wer da was zu machen hat oder was zu studieren hat. Oder auch sonst irgendwie Berufswahl, war bei mir ganz klar, dass dadurch, dass meine Eltern natürlich diese Kunst auch so toll fanden immer, haben sie sich bei mir überhaupt keine Sorgen gemacht und haben gedacht, du, wenn wir die zu dem besten Grafikdesigner geben und die an der besten Uni studiert, dann ist das durchaus auch für uns vorstellbar. Da hat keiner gedacht, ach, brotlose Kunst, wie will die das denn schaffen? Und das haben die überhaupt gar nicht in Frage gestellt. Also ich hatte eigentlich mit allem, auch mit der Auswahl der Schule eine privilegierte Situation sogar schon, weil ich finde, dass selbst das Gymnasium, auf das ich dann kam, schon wieder ein viel tolleres, freieres, neusprachliches, junges Gymnasium war, was frisch gegründet wurde. Und ich denke im Nachhinein, dass das einen unglaublichen Einfluss hat, ob meine Brüder auf ein altsprachliches, griechisch, lateinisches, mit so säulenartigen Gymnasium geht, wo die Lehrer dementsprechend einfach auch ganz anders ticken. Und ich hatte natürlich wirklich Glück mit allem, wie das mir da so hingelegt wurde. Ich habe es ja auch dann bedient. Es spielte mir alles so in die Karten. Das war irgendwie sehr einfach. Und im Nachhinein habe ich, denke ich, das sowieso immer noch die ganze Zeit. Ich finde das überhaupt nicht, dass ich denke, oh, mein Beruf und Hilfe und wie kompliziert und wie soll ich das denn jemals jetzt schaffen, auch mit den neuen Anforderungen. Ja. Und das freut mich natürlich enorm, weil das ist natürlich sehr schön, dass da nicht so ein Riesenstressfaktor ist. Ich würde sagen, es liegt auch daran, dass natürlich auch mein Beruf Stressfaktoren bietet. Das heißt, wenn man da so ein bisschen höher noch steigt und da so extrem berühmt werden möchte und sich ganz woanders noch tummeln möchte, da habe ich gemerkt, dass das mit dem Leben, das ich sonst führe, dass ich da nicht richtig bin. Das ist mir dann zu aufregend.
Also jetzt zum Beispiel die Art, Direktion zu machen von einer Zeitschrift oder so?
Nee,
oder?
Zum Beispiel, wenn ich, also ich bin ja Food-Fotografin und das Food ist in der Regel doch nicht so, dass das da vor mir hertanzt. Also ich könnte jetzt, also ich würde jetzt Sterneköche, ich würde jetzt sagen, ich gehe in die Küchen, ich gehe raus, ich muss sehen, wer das wie fotografiert und dann möchte ich da vor Ort nochmal agieren und diese Menschen auch porträtieren. Das habe ich ja hier und da auch bekommen, ich habe es auch außerhalb vom Food, meine Anfänge der Fotografie waren ja gar nicht Food.
Ja.
Und da, naja, also ich bin dann mit der Mappe, ich hatte, das war ja eben natürlich andere Zeit, ich komme von der Volkfangschule und hatte eine ganz große Mappe, wirklich, also die war so groß wie ich, so ungefähr, weil da so Polaroids drin waren, die in der Größe, wie es die eben nur einmal gibt von Polaroid, also diese ganz großen. Mhm. Gibt es auch nur 3 Kameras auf der Welt und damit habe ich dann total Eindruck gemacht, dass ich da so eine tolle Abschlussarbeit zeigen konnte. Und dann war das so ein Selbstgänger. Ich habe einfach da gar kein Problem gehabt, Jobs zu bekommen, weil der Abschluss war toll, mein Erscheinungsbild war dann wahrscheinlich in Ordnung und dann haben die sich ein bisschen drum gerissen, weil ich ja auch eine Frau war und ich habe das richtig auf den Fluren auch gehört, auch bei Gruner, so Mensch, endlich mal eine Frau, die sich hier so hintraut und einfach sagt, was habt ihr denn an Jobs für mich? Und ich bekam zum Beispiel, ging das los mit der Zeitmagazin, habe ich gleich so hochdotierte Jobs bekommen, also richtig ins kalte Wasser geschmissen mit Prominenten, wo ich dann hinfahren musste, um dort eben eine Strecke zurückzubringen, eine Bilderstrecke zu machen. Und dieser Druck zum Beispiel, als junge Fotografin, gestandenen Männern, Henry Nannen, Brian Eno, das waren dann alles schon so Ansagen, da so zu stehen, zu sagen, ah ja, klar, ich weiß jetzt genau, was ich machen soll. Da habe ich so gemerkt, sowas zum Beispiel hat mich extrem gestresst.
Okay.
Da bin ich dann überfordert, ja. Das kann ich so nicht bedienen. Ja. Ist mir die Schuhgröße zu groß.
Okay.
Und immer, wenn ich so gesehen habe, jetzt ist es mir zu groß, habe ich mich dann einfach wieder auf meine anderen Sachen zurückbesonnen. Und das reicht ja eigentlich. Ist immer die Frage, welchen Anspruch hat man so und was passt wirklich zu einem? Muss ich diesen ultimativen Erfolg haben, dass ich jetzt berühmt werde? Oder worum geht's denn eigentlich und was schaffe ich das? Und da muss ich teilweise sagen, entweder war ich da zu jung, ich habe es heute immer noch, dass ich das finde, dass wenn ich Menschen fotografiere, auch wichtige, tolle Menschen oder auch unwichtige, egal, dass da immer sehr viel Interaktion bei mir gleich ist, dass ich dann überhaupt mich nicht so cool auf meinen Job konzentrieren kann. Das spielt mir natürlich als Stillife so toll in die Karten, dass der Teller bestenfalls doch sehr viel geduldiger ist.
Ja.
Und ich bin schon nicht langsam und so, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, den muss man auch nicht auffordern, sich nochmal anders hinzustellen. Den kann man dann selber so drehen, wie man ihn haben möchte. Ne?
Es ist wirklich anders vom Arbeiten. Und das ich finde es schon so toll, mit tollen Menschen zu arbeiten im Team, denn das muss man ja auch ganz dringend erwähnen, dass da ja schon ganz viel los ist, wie ich eigentlich die im Team in diese Arbeit bringe, dass wir hier was Tolles machen. Und das kann ich viel besser, als dann noch den Menschen vor der Kamera zu haben.
Leuchtet mir total ein. Aber wie kam dann dein Kontakt zu diesen Essensthemen oder Essenszeitschriften zustande? Also wenn du jetzt, wenn wir jetzt gerade bei Henry Nannen waren.
Ja, genau. Na, ich bin damals eben mit der Mappe überall hin, auch zu Agenturen und eine Agentur, die waren da alle auch ziemlich begeistert, sagte dann, das ist jetzt, wir haben ja gar nichts Passendes, wir hätten aber einen Food-Kunden, wäre das denn auch was, weil du hast natürlich noch nicht so viel Food da in der Mappe. Dann bin ich nach Hause zu meinem damaligen Mann irgendwie gesagt, du, stell dir vor, soll ich da Food machen? Das, nö, sehe ich doch gar nicht. Also verstehe ich nicht, das kann ich doch überhaupt nicht. Und er so, was, bist du verrückt? das musst du doch machen, ist doch nicht so schwer. Und wieso, das kann ja nicht sein, die tolle Agentur bietet dir was an und du sagst, nö. Dann dachte ich, na gut, kann ich ja nochmal drüber nachdenken. Ist dann so ein bisschen gesackt und wie es der Zufall so will, war beim Zeitmagazin auch eine mir sehr wohlgesonnene Bildredakteurin, die mich zu einer Strecke aufgefordert hat, die bildlich zu illustrieren zu Wolfram Siebeck. Der hatte immer ein Sommerseminar im Zeitmagazin, lange her.
Mhm.
Und da durfte ich, das war natürlich ein Traumjob, ganz frei, also ich musste ja mit dem, der war ja sonst wo in Frankreich oder wo er da sein Schloss hat, musste eigentlich gar nichts machen, außer mir irgendeine Zutat aus diesem wunderbaren Sommerrezept raussuchen und die künstlerisch in Szene setzen. Und das Bild stand dann neben diesem anderen Text und neben dem Rezept. Also musste nichts gekocht werden. Und dann hatte ich da so Knoblauchzehe mit Großbild ganz nah ran oder eine Paprika bildfüllend. Und das wiederum war dann so ein bisschen der Startschuss, weil dann kam Hans Hansen und hat gesagt, du, das sieht ja toll aus. Auf einmal ist man dann so eine Food-Fotografin, obwohl man eigentlich jetzt nicht groß hier den Food-Stylisten gehabt hat oder vorher schon viel gearbeitet im Metier. Es war ein Türöffner, glaube ich. Ach, jetzt kann die auch Food.
Aber du hast, das war das allererste Ding, war direkt dieses Projekt mit Siebeck.
So im Essensbereich. Nee, ich glaube, das war schon wirklich der
Startschuss. Aber den Siebeck hast du selber gar nicht getroffen dabei.
Nee, weder gesprochen noch getroffen.
Nie.
Nein.
Okay.
Das war einfach
weil das hätte mich natürlich auch mal interessiert, weil der ist ja auch eine schillernde Persönlichkeit, ne? Ja,
absolut.
Wie der so im Umgang gewesen wäre, hätte mich auch interessiert.
Da würde ich ganz gern kurz einflechten, dass die Frau Barbara gerade in einem Podcast war, beim Zeit-Podcast.
Hat ja auch eine irre Fotoverbindung.
Total,
ja?
Also genau.
Ist ja die Ex-Frau von Will McBride. Ne?
Ja,
diesen Fotografen, der sie auch selber hochschwanger mit aufgeknöpfter Hose und so fotografiert hat.
Das war damals wirklich
super Skandalbilder eigentlich. Ja, für die Twen hat er das, glaube ich, gemacht.
Mag sein. Ja. Und sie ist ja auch eine sehr interessante Frau.
Total.
Und hat dann in dem Podcast gesagt, dass man eigentlich ein Kochbuch machen müsste mit ihren Rezepten, die sie für Wolfram gekocht hat, weil sie war ja da auch jahrelang an seiner Seite.
Total. Und sie hat eigentlich jeden Tag gekocht.
Genau. Und ich habe ehrlich gesagt das gedacht, das ist ja toll, das könnte ich eigentlich mal super umsetzen.
Ja, schlag ihr das doch mal vor.
Ja, ich habe das jetzt meinem Verlagsagenten mal vorgeschlagen, ja. Die hüllen sich in Schweigen. Also ich muss dann nochmal, da gehen wir jetzt hier on air,
ja. Genau. Sprechen wir ein bisschen genauer über deine Arbeit. Wie kommt die Arbeit heute zu dir?
Die Arbeit kommt tatsächlich seit ein, zwei Jahren nicht zu mir, sondern ich muss aktiv mich jetzt doch kümmern, weil alles so ein bisschen zersplittert ist. Die ganze Medienwelt hat sich da aufgelöst. Ja. Da muss man schon ein bisschen proaktiv werden, dass man praktisch mit den schwierigeren Bedingungen eigentlich. Also es ist schon so, dass alle mich auf dem Schirm haben, durch die vielen Jahre Sichtbarkeit auch. Aber sich teilweise dann auch gar nicht getraut haben, uns hier, also nicht nur mich, sondern auch viele andere anzusprechen unter diesen veränderten schlechten Bedingungen. Mhm. Weil man, da muss man ja nicht viel erklären, wenn jemand sagt, du, es gibt jetzt noch nicht mal eine Gehaltserhöhung, sondern eher, wir machen noch mal 30-40%, gehen wir runter in diesen Zeiten, wo alles eher natürlich nach oben geht, Lebensmittelkosten, Strom, alles, ne? Location, sind viele raus und sagen dann von den Kollegen, nee, also das lohnt sich nicht mehr oder für den Preis, also so, das heißt im Kopf irgendwie jemand klar zu machen, mach das doch jetzt immer so weiter, aber du kriegst immer weniger.
Ja.
Das hat mich komischerweise gar nicht so geschockt. Ich habe eine sehr zuhörende Tochter, die auch BWL studiert hat oder einen Master auch nachher in London gemacht hat und die immer eine sehr tolle Beratung eigentlich manchmal so ist in-house, weil sie das alles so mitgekriegt hat mit ihrer selbstständigen Mutter, weil wir hier ja praktisch in einem immer, habe ich die großgezogen, in einem fließenden Übergangsstudio-Wohnung. Und dann sagt sie immer so Kernsätze, wo ich sehr hinhöre, weil die immer auf dem Punkt sind, weil sie so clever ist. Dann sagt sie, ja Mami, vielleicht war das dann doch früher zu viel. Und dann denke ich so, was ist das denn jetzt für ein blöder Satz? Aber vielleicht ist der gar nicht so blöde. Das heißt, es gibt ja immer auch mal so Blasen. Also ich finde nach wie vor, dass Fußballer zu viel verdienen oder dass manche Dinge da irgendwie nicht ganz richtig im Lot sitzen. Und klar, wenn eine Branche toll läuft, die Anzeigenkunden toll bezahlen, dann ist so ein Apparat auch aufgeblasen. Mhm. Und wir profitieren da alle von Werbung, Medien, was auch immer. Und was sie damit, glaube ich, meinte, ist, steht es denn jetzt, also es steht jetzt vielleicht nicht mehr so in diesem Verhältnis, es ist nicht haltbar. Wie viel war es denn eigentlich, was wir verdient haben, zu dem, was wir da so liefern? Dass man sich da auch mal so ein bisschen nochmal einnordet in so einem System. Und ich würde jetzt natürlich nicht sagen, ach nee, klar, das war ja immer alles viel zu viel Geld. Das würde sich ja auch komisch anhören. Nur ich habe das eben mitgenommen in den guten Zeiten, um jetzt für das hier vorzubauen. Also damit ich hier gewappnet bin, um noch ein tolles Ende hinzukriegen. Und das freut mich sehr, weil ich dann denke, so kriege ich es auch noch entspannt hin, mit viel Freude, und habe eben dadurch, dass ich dann wieder zu den Jobs mich hinbewegt habe und gesagt, doch, ich mache das jetzt mal, hat sich jetzt sogar gezeigt, in so einer, ein bisschen Überlebensstrategie sogar, zu diesen schwierigen Zeiten, also da durchzukommen, kommt jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr was wieder, was ich gar nicht gedacht hätte, aber nur, weil ich durchgehalten habe und nicht schon einen Stecker gezogen habe und gesagt, nö, das macht jetzt keinen Spaß mehr zu den Konditionen.
Der Markt bereinigt sich natürlich auch und Leute gehen raus und es werden halt auch Projekte frei dann wahrscheinlich.
Ja, wer bleibt denn jetzt eigentlich noch? Genau. Und da bleibe ich dann sichtbar unter denen, die natürlich viel Erfahrung haben.
Das war jetzt der große Rundumschlag schon über die Situation, fand ich aber wahnsinnig interessant, weil im Journalismus ist es ja ähnlich. Die Honorare sinken eher immer weiter und die Frage ist immer, wie lange macht man das noch und hat man da eigentlich noch den gleichen Spaß wie früher? Mhm. Und das finde ich toll, wie du dir den Spaß daran bewahrst, obwohl die Bedingungen, die Rahmenbedingungen halt schlechter werden. Ja. Aber bleiben wir mal bei diesem, okay, du hast jetzt ein Thema gepitcht und du hast jetzt einen Zuschlag bekommen für das Thema. oder, ne, also es kommt jetzt ein Auftrag. Wie entwickelst du da dann eine fotografische Haltung zu so einem Food-Thema? Mach mal ein Beispiel, vielleicht von einem, was du zuletzt gemacht hast oder wo du es noch gut erinnerst.
Ja, also es ist ja schon so, dass ich, dass es irgendwie eine Stärke ist, glaube ich, den Kunden, der an mich rantritt, doch auch sehr stark zu sehen und nicht dafür zu stehen, zu sagen, das bin ich jetzt hier, guck mal meine Website an und das kriegt ihr dafür und wenn ihr das nicht wollt, dann so passt es halt nicht, sondern dass man schon innerhalb dieses schönen, tollen Auftragsvolumens von wirklich hochwertigen, hochrangigen Kunden auch, dann sich immer sehr freut, aber dann immer jedes Mal wirklich explizit überlegt, okay, was ist das für ein Projekt, welches Briefing bekomme ich da, damit ich möglichst schon mich nicht vergesse in meiner Handschrift, aber eigentlich auch immer noch mal bedenke, wie viele gute andere, die mir das dann als Redakteure ja auch vorbereiten oder Artdirektoren. Da freue ich mich immer sehr in diesem Zusammenspiel, dass die möglichst noch die Zeit haben zu sagen, das hier war vorher und nachher, wir sind jetzt an der Stelle, müssen wir gucken, dass wir uns da ein bisschen unterscheiden.
Von den anderen Magazinen?
Ja, oder in unseren, in dem Heft auch in der Strecke, zum Beispiel, wenn da irgendwas mittendrin sitzt, was ist denn davor und danach, haben wir da viel dunkel, viel hell, viel was auch immer. Dass da eine tolle Mischung ist auch für den Leser. Und wenn es ein Buchprojekt ist, wo verorte ich das Buch? Ist das, welchen Anspruch haben wir an dieses Buch? Und der ist natürlich immer auch nie gering. Aber es gibt da schon auch mal so simplere, wo man gar nicht so viel Umdrehungen fahren sollte, weil die Anforderung doch stärker auf dem Food liegt. Also wo man eher Dinge weglässt. Auch das ist ja manchmal auch eine schwierige Sache, dass man, wie wenige man da hat, Wie toll, was sieht denn dann eigentlich noch toll aus und warum man nicht so viel erzählen kann, ist es trotzdem stark. Also da gibt es so viele Aspekte, dass ich da nie müde werde, Freude dran zu haben, was eben auch meine Kinder ganz toll finden. Die sagen, mein Gott, wie lange du jahrelang da Gabeln und Erbsen hin und her und die Serviette nochmal neu. Wie kann das sein?
Und wie bereitest du dich dann auf so ein Fotoshooting vor? Also was sind so die Schritte, bis es wirklich losgeht? Nimm es mal mit ans Set. Was passiert da vorher?
Ja, vorher finde ich es schon eigentlich sehr wichtig, die es gibt ja bestenfalls die Rezeptsichtung auch, dass man da mal durchschaut, vor allen Dingen auch Richtung Styling und Foodstyling. Das heißt, der Foodstylist muss ja schon auch überlegen, wie stelle ich mir das eigentlich vor hier und da, in welchen Gefäßen oder Tellersituationen und dass man da natürlich nicht nachher großes Fragezeichen hat, oh, wusste ich nicht, dachte ich nicht. Das ist im Zusammenspiel mit, es gibt ja die Prop-Stylisten und die Food-Stylisten, wenn ich da nochmal so erklären darf, das ist bei vielen, die nicht aus dieser Welt sind, denen gar nicht klar. Die denken immer, was ist jetzt wer? Ja. Und Styling ist doch Styling. Und das verstehe ich auch, dass die da gar nicht so mit den Begrifflichkeiten so gut jonglieren können. Aber der Food-Stylist ist ja eigentlich der gelernte Koch meistens oder Ökotrophologe, der eine langjährige, bestenfalls langjährige Expertise hat aus den Küchen und dann irgendwann schon in diese Fotowelt natürlich sich auch umformieren muss, um da ein anderes Verständnis zu kriegen, wie das in so einem Ablauf ist. Und die Prop-Stylistin, die ist eben auch ganz wichtig, dass sie schaut, wofür arbeiten wir jetzt, was möchte hier die Redaktion oder der Buchverlag oder für wen wir da auch immer arbeiten, haben, was ist das für ein Thema, wie transportiere ich das Thema toll? Und dann bin ich ja praktisch in dem Fall die Dritte, die alle nochmal so ein bisschen kuratiert zusammenführt und guckt, habt ihr auch miteinander gesprochen, ist alles top vorbereitet.
Und Prop heißt was auf
Deutsch? Also Prop ist eigentlich Requisite.
Also alles, was nicht das Gericht ist. Die Teller, die Serviette, die Tischdecke, das Besteck, also Vorlegegabeln, vielleicht noch Sossiere, ein Handtuch.
Die Blumendeko, man kann natürlich, wenn man auch weit weg geht, halbe Räume.
Das heißt, das suchst nicht du aus, sondern im Idealfall, wenn eine Prop-Stylistin da ist, die Prop-Stylistin. Oder gibt es auch Projekte, wo du die Prop-Stylistin bist?
Gute Frage. Natürlich in diesen Zeiten, wo kein Geld mehr da ist, hat sich das genau da an der Stelle auch noch mal getrennt in die, die sagen, ach, das kann ich auch mitmachen, weil sonst bleibt nichts übrig. Das ist leider bitter für die Prop-Stylisten, mit denen ich allesamt befreundet bin und die ich auch sehr bewundere. Aber da muss ich leider sorry sagen. Und das wissen die auch, dass es nicht an mir liegt. Und da sind natürlich die Wertschätzung der Styling-Geschichte, die fällt am ehesten hinten runter. Und da wehre ich mich manchmal auch gegen, weil das schon auch sehr entscheidend sein kann, welcher Teller da nun wirklich ist. Und wir haben in Hamburg diese absolute privilegierte Situation, dass wir so richtig tolle Requisiten-Ausleihläden haben. Ah. Also so ein kleines Paradies. Das ist auch deutschlandweit, glaube ich, immer noch einzigartig.
Wie heißt das?
Nee, es gibt so.
Also verschiedene Läden.
Es gibt verschiedene Läden, ja, ja.
Sag mal zwei, drei. Service-Teil dieses Podcasts.
Ja, genau. Feldraum, DIY oder erst DIY, vielleicht dann in der Gründungsordnung DIY von Maren, Feldraum von Anke und dann gibt es noch Massomenus Items. Maria Grossmann war auch sehr, sehr stark, auch ganz vorne, hat aber leider jetzt auch ein bisschen das aufgeteilt und ist nicht mehr so vorhanden.
Und was hat die? Also ich kenne diese
Läden nicht. Die haben
dann Teller.
Die haben alles, was man braucht, um ein tolles Food-Foto herzustellen. Und das haben diese, in dem Fall sind es ja durchgängig Damen, eigentlich sehr international und sehr stark liebevoll kuratiert eingekauft, handverlesen, in die Koffer gepackt aus Indien, Pakistan, Japan und sonst wie. Also besondere Keramik, Porzellan, teils auch bestellt aus Frankreich. Und da gibt es dann immer eine Leihgebühr. Das heißt, die Prop-Stylistinnen gehen dorthin und lassen das dann, also stellen das zusammen, ja. Lassen es einpacken und dann kommt ein Kurier, der das dann hier hinbringt und dann wird das hier positiv ausgepackt.
Was das ist total auch nachhaltig auch, muss man sagen. Ne? Du musst es nicht kaufen, sondern leistest es aus, gibst es wieder zurück.
In der Fülle des Angebots, also dadurch, dass hier sehr, sehr viel auch durch Auftraggeber, natürlich auch wie Gruner und Jahr oder andere Werbekunden, auch Burda, ganz viele lassen auch aus München oder aus Österreich, gab es auch diesen Villa-Kunden, dass hier die Hochburg der Foodfotografie natürlich all die Jahre stattgefunden hat. Mhm. Und dementsprechend haben die sich breit aufgestellt. Und man hatte ein Paradies, weil du nie in die Bredouille kamst, dass du dachtest, das wiederholt sich jetzt aber durch diese Fülle an Auswahl. Mhm. Also vielen Dank da an die ganzen Damen, die das auch bereitstellen.
Also Besteck haben wir, Geschirr haben wir, Deko haben wir, Requisiten haben wir. Wie wird das Essen auf dem Shooting vorbereitet? Wer kocht das? Wo? Und wird das alles frisch gekocht?
Ja, also meistens auf jeden Fall, weil frisch gekocht ist immer am besten. Man kann natürlich bestimmte Dinge, wenn sie vorzubereiten sind, auch vorbereiten. Das passiert auch tatsächlich hier und da, um Zeiten abzukürzen. Vor allen Dingen beim Backen ist es so, dass man so Rohlinge oder Basics schon mal so am Start hat, weil man sonntags das schon macht als Foodstylist, um nicht so in diesen Stress zu kommen, in diesen Bringschuld-Stress. Denn die Foodstylisten, die haben natürlich eigentlich doch, da ist ja immer ein bisschen der Flaschenhals, den größten Stress permanent, weil sie
ein Gericht nach dem anderen wegfotografiert wird.
Quasi. Ja, genau. Und weil wir dann immer hier so stehen, das ist dann relativ schnell, da kann man sich auch verfummeln, aber relativ schnell aufgebaut, weil sich viele schon vorher Gedanken gemacht haben, wie das dann sein soll. Und dann steht da der leere Teller. Und dann müssen die aber 18 andere Vorbereitungsschritte noch vollziehen und können nicht immer so auch ein Rezept nach dem anderen erst abhaken, weil dann wäre die Wartezeit so lang, sodass man eigentlich Multitasking im Grunde 3-4 Stränge schon fährt und da schon mal was anschiebt und da in den Gefrierschrank packt, das andere in den Ofen, dann brodelt da was auf den Herdplatten. Große Bewunderung.
Aber du packst auch nicht mit an, du kochst da nicht mit.
Das habe ich auch schon jetzt so teilweise gemacht in diesen schwierigen Zeiten, dass ich gesagt habe, naja, wenn wir die Taktung erhöhen und ihr jetzt hier so in Stress kommt, ich muss jetzt nicht die Hände in den Taschen haben. Mhm. Also da ist natürlich von Kaffee kochen und gucken, ob die Mülltüten draußen sind auch, kann ich nicht mal einen Teig schon mal anrühren oder so. Aber oft ist das bei den Foodstylisten nicht so, also so Basics mal vorzubereiten, okay, aber sie verlieren dann oft ein bisschen die Gesamtkontrolle und geben das nicht so gern aus der Hand. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, Mensch.
Kann ich verstehen, als jemand, der auch viel kocht und so, auch für größere Sachen und so. Einer muss auch.
Ja, so lästige Sachen vielleicht mal, wenn man irgendwie was poolen muss oder mal was, schnippeln. Aber selbst
aber
schnippeln.
Das kann man ja vorbereiten.
Ja, man kann auch vielleicht falsch schnippeln und so weiter. Ja, also es ist halt, da kommt es ja auf alles an, wie viel Zentimeter ist es schräg, ist es nicht. Und im Zweifel, wenn die da dauernd gucken müssen, ob ich das falsch oder richtig mache, da haben die, ist denen nicht so viel.
Ein Klischee über Foodfotografie ist ja, die arbeiten mit Tricks. Die benutzen Haarspray, Rasierschaum und so weiter, um Gerichten irgendwie Soßen Glanz und Stand zu verleihen. Stimmt das?
Ja, ich würde bei mir jetzt gar nicht, weil ich nicht in der Werbung als Fotografin tätig bin. Für die Werbung stimmt es auf jeden Fall.
Okay.
Und ich habe hier Foodstylisten, die natürlich auch in der Werbung sich umtun. Und wenn wir teilweise bei Liquid, also bei so Getränken, kriegt man das schon mal mit, dass sie da Sachen besprühen, weil auch selbst im Editorial-Bereich wollen sie dann einfach, dass der Tropfen da schöner steht.
Mhm. Oh, wenn so, das so eisig,
wenn das, was auch immer da am Glas dann passieren soll, dann kommen da so ein bisschen aus der Zauberkiste ein paar Tricks, die jetzt nicht unbedingt gefordert sogar sind, weil wir mit meinen Kunden auf diese Dinge gar nicht so stark Fokus legen. Sondern da ist es wirklich durch die Bank eigentlich so, dass so gekocht wird, wie es nachher auch gegessen wird. Ja. Ganz, ganz wenig ist da gefaked. Es wird oft Salz weggelassen, weil das Salz nicht so zuträglich ist für eine längere Standzeit. Mhm. Das heißt, es schmeckt dann manchmal nicht, muss man dann nachwürzen. Das ist aber auch ein kleiner Nachteil nur. Ansonsten kann man natürlich auch in der Digitalfotografie, das kam mir sehr zugute, seit die so sich umgestellt hat, kann man ein paar Sachen höchstens vielleicht im Soßenbereich mal zusammenbauen. Man so dachte, das ist jetzt hier optimal geflossen, aber da hinten schon wieder weg, weil es dann irgendwie gleichzeitig alles nicht top ist oder so. Dann setzt man so 3-4 Einzelspots und baut die Bilder zusammen. Das machen aber fast alle Kollegen mittlerweile. Ansonsten ist es so wirklich, wie man sieht in den Heften, sehr toll auch gekocht, gestylt und sehr authentisch. Ja. Also da ist wenig, dass man da denkt, das kann ich ja gar nicht schaffen.
Und wie schaffst du das, dass dann Essen trotzdem, also das ist ja vorbereitet und kommt dann dahin, dass das dann auf den Fotos auch wirklich frisch und appetitlich aussieht? Also ist das einfach der Moment?
Ja, es sind, glaube ich, viele Licht, Sachen. Ne? Ja, also das ist natürlich das Licht auch. Und ganz klar auch, wenn man sich, das ist, geht ja schon in der frühen Kunst so bei den Gemälden, warum sieht ein Porträt so aus? Das heißt, der Maler muss sich ja auch überlegt haben, kommt das Licht von der Seite, kommt es von vorne, wann ist welche Stimmung wie? Mhm. Da kann man extrem viel verändern durch, durch Lichtrichtung und auch die Akzentuierung.
Das machst du dann künstliches Licht?
Ja, wir haben ja jetzt hier in Hamburg, ich habe ja gar keine andere Chance.
Stimmt, heute ist auch so ein grauer Tag.
Ja, das habe ich mir dann lange abgewöhnt. Ich habe viel mit Tageslicht auch gearbeitet früher. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Wir haben einfach überhaupt nicht mehr die
Vor allen Dingen nicht das südfranzösische Licht, ne? Oder das Mittelmeerlicht, was man braucht. Wenn man
vielleicht im Sommer mal, dass man da mal so ein bisschen was hinkriegt. Aber irgendwie habe ich da auch gar nicht mehr so die Nerven zu, weil das ist natürlich dann doch mal eine Wolke oder das Licht verändert. Ich habe es dann nicht mehr so im Griff. Das Licht ist sehr wichtig, auch die Highlights, also die Spots da drauf. Das heißt so Weißpunkte, Reflexe eigentlich, wo man immer merkt, dass Menschen, wenn sie an meinem Rechner mitgucken, wer auch immer, und seien sie noch so lange in der Branche, mit dem Licht eigentlich gar nicht so richtig definieren können, was es ist, warum was nicht gut aussieht oder so. Das finde ich toll, weil da habe ich immer noch so ein bisschen
Herrschaftswissen.
Ja, so, dass man denkt, ah, guck mal. Also weil beim Essen manchmal gibt es ja auch welche, die kochen dann auch selbst viel, Redakteure dann sagen, oder würde ich so nicht machen, und dann grätschen die einem ja ein bisschen so in seinen Hoheitsbereich. Ich mache mir da auch schon viel Gedanken über das Licht, aber auch nicht so, dass ich, wenn ich zu viel rumtüftle, würde das Essen auch leiden. Das heißt, Fotografen, die Food-Fotografen sind und da ewig brauchen, das ist, glaube ich, auch nicht wirklich zuträglich für den Food-Stylisten. Und das mögen die, glaube ich, an mir. Ich bin schon sehr.
Ist dann auch schnell sozusagen.
Ja, genau. Da, wo ich ja sonst immer denke, also richtig nicht so eine langsame Still-Liferin, sondern das ist dann toll. Also da bin ich, glaube ich, das heißt toll, aber ich glaube, es hilft. Ja, dass ich auch viel abkürzen kann, unkompliziert bin und sehe, es passt jetzt, es reicht, den Rest mache ich digital oder so.
Ja, und ich meine, wenn es wirklich gekocht ist, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber so alleine die Bohne, ne? Die grüne Bohne. Ich weiß, man soll ein bisschen Natron ins Wasser tun, damit es grün bleibt, aber sobald, wenn du die auf dem Teller hast, nach 3 Minuten sieht sie schon anders aus. Ne?
Genau, und da hilft es dann auch, wenn man partiell teilweise Food, und das mache ich natürlich auch, anfasst digital und in Masken irgendwie anders, ein bisschen tuned, ohne dass es jetzt wirklich total fake ist, sondern es ist nur so, wie es eigentlich vielleicht aussah noch vor 10 Minuten bei der einen Stelle, aber dann bei der anderen nicht, weil vielleicht doch nicht immer alles gleichzeitig kommt.
Das heißt, da kannst du die Farbwerte nachstellen?
Ja, oder? Absolut. Also auch wenn bestimmte Mischungen nicht so ganz perfekt beim Foodstyling hinhauen, dann heißt das überhaupt nicht, dass wir jetzt hier groß rumtricksen und der Leser nachher nichts wirklich nachkochen kann. Aber es hilft eigentlich in dem Transport der Optik. Eine rote Beete, natürlich ist die sehr schnell viel zu dunkel und so. Dass man einfach nur denkt, ah ja, ist das rote Beete. Und sonst nicht, ohne dass sie merken, dass ich da jetzt doch stundenlang dran rumgeschraubt habe nachher. weil es vielleicht jetzt in dem Kontext ein bisschen zu anstrengend war. Mhm. Also ich möchte eben dem Foodstylisten auch nicht dauernd Steine in den Weg und sagen, mach mir die nochmal anders. Und
der Flow muss wahrscheinlich, genau. Also würde man modern sagen, ne? Der muss ja schon im Flow bleiben.
Ja,
ne?
Total. So, weil wir haben ja auch danach nochmal ein Motiv. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zwei Fotos am Tag machen. Und da ist natürlich eine große Wertschätzung über die Jahre auch innerhalb der Kollegen, also so wie wir hier arbeiten. Das heißt, es gibt bei den Köchen oder Foodstylisten auch, habe ich mir jetzt oft schon Gedanken darüber gemacht, die haben ja einen ganz besonderen Beruf auf jeden Fall auch, den sie mal hatten. Die hatten ja eigentlich einen anderen. Die sind ja als Foodstylisten auch nicht auf die Welt gekommen. Und da ist ja in der Küche enormer Stress. Also das heißt, Menschen, die sich das aussuchen, sind ja eigentlich total stresserprobt. Schnelligkeit, da kann man auch nicht so ewig rumgondeln, wenn Tisch 17 bedient werden soll. Und diese Nervosität, auch so ein bisschen ADHS fast, oder meine ich gar nicht böse, ist natürlich, wenn ich dann als Fotograf dann auch noch langsam bin, glaube ich, auch nicht so zuträglich.
Nee, klar.
Und da muss man auch nicht auf der Flucht sein. Ich glaube, ich bin so ein gutes Regulativ von so genau so Maß und Mitte, also nicht zu schnell, nicht zu langsam. Wir müssen natürlich auch gucken, machen wir es gut.
Ja, nicht hingehuddelt sein.
Nee, genau. Und das ist natürlich toll, wenn man am Abend nach Hause geht und denkt, wir haben das eigentlich genau so mit allen Komponenten hinbekommen in dem Tempo auch oder in dem Maß, was wir schaffen wollten, dass wir auch nicht bis abends um sonst wie hier rumstehen. Später als 18 Uhr geht hier eigentlich keiner raus.
Das Feierabend.
Und das finden die schon sehr angenehm, dass man da nicht Angst haben muss, dass es heute wieder...
Ja, weil die Fotografin nicht zu Potte kommt.
Ja, oder der Kunde oder so. Ja. Da gibt es ja andere Dinge auch, die
klar,
uns dann
natürlich.
Immer... Genau.
Was ist besonders schwierig zu fotografieren an Food?
Ja, besonders schwierig finde ich schon Dinge, die sehr schnell weg sind. Also ein Soufflé oder Sekt oder alles, was so innerhalb von ein paar Sekunden sich dann wieder auflöst. Soßen finde ich auch schwierig, weil die sehr schnell anziehen. Und wenn man die einmal drauf hat, kann man auch nicht sagen, ach, die lege ich nochmal anders. Nee, also oft müsste man dann eventuell den ganzen Teller nochmal neu machen. Das finde ich auch schwierig in der Logistik, dass der Foodstylist es eigentlich im Kopf haben muss, gerade bei etwas schwierigeren Anforderungen. Wir schicken es ja doch digital, manchmal in Echtzeit meistens oder nicht Echtzeit, aber so ein paar Minuten später zum Kunden. Ist ja nicht so, dass wir hier im freien Raum nur abends sagen, guckt mal, was wir alles Schönes gemacht haben.
Sucht euch was aus.
Wir sind ja so Auftragsarbeiter und da ist das oft so, dass dann vielleicht doch mal was gar nicht gefällt und man das nochmal ganz anders machen muss.
Das heißt, du musst auch noch als Spezialist Soße im Köcher haben. Du
Soße nicht alles oder ein Stück Fleisch, das wird manchmal kompliziert. Ne? Ja. Dann bin ich auch froh, dass ich natürlich sage, ich fahre mal mit dem Fahrrad eben nochmal hier in den Supermärkten, was es kann alles Mögliche sein, dass man auch Ware mal ausgibt.
Ich hol mal noch einen Hummer.
Ja, genau. Ja, leider ist natürlich auch der Fischhändler um die Ecke, seit 110 Jahren war der hier am Pölchau-Kamp, hat leider zugemacht.
Also habe ich so gerade gesehen, auf dem Weg hierher, hat kein Personal mehr.
Ja.
Das ist ja furchtbar.
Ja, keiner
will
das mehr
machen.
Ganz schlimm. 110 Jahre.
Also
ich meine,
in so einem guten
so
Viertel in Hamburg, keine Leute in Hamburg.
Es ist ein bisschen
ist
dramatisch.
Das ist wirklich dramatisch.
Traurig. Also, aber klar, die müssen entschuppen. Die jungen Leute haben da keine Lust mehr drauf, irgendwelche harten Jobs mit Schürze zu machen. Oder ich weiß nicht, was da das Problem ist. Aber
okay, das war das Thema. Wir holen auch noch mal was ran, um nachzukochen. Das ist aber dann schon mittlerer GAU, weil eigentlich
ja, ich sehe das immer sportlich. Das ist auch toll, dass ich das so sehe. Ich habe ein E-Bike, ich bin in 10 Minuten da. Bevor die, und denen fallen dann immer ja hier die Haare aus und Fußnägel klappen hoch. Also die haben, und die, ich bin einfach supporting, weil wenn die mich schon nicht schnippeln lassen wollen, was ich eh nicht so gut kann.
Gehst du einkaufen.
Dann finde ich das Mindeste, dass wir hier den Rest organisieren, ne?
Wie fotografiert man Eis? Du hast ein ganzes Eisbuch bebildert, habe ich gesehen.
Schnell sein. Es gibt ja auch Tricks, es gibt natürlich auch Foodstylisten speziell dafür. Am besten finde ich eigentlich, wenn es wirklich echt ist und wir das durchziehen, dass es so ist, wie es ist. Und das sieht am Anfang eh noch ein bisschen zu steif und zu fest aus, wenn es so frisch aus dem Tiefkühler kommt oder so. Und der leichte Schmelz, so viel Zeit muss man dann schon haben. Und so eine Rocket Science ist dann auch nicht, wenn man da so versiert ist. Insofern, bei Eis bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich finde, da könnte ich noch mal moderner rangehen. Weil das oft ein bisschen zu normal und so. Und das denke ich so oft. Bin ja so eine bisschen Arbeiterdrohne und arbeite brav meine Sachen ab. Dass ich aber so wirklich Freestyle noch mal irgendwie Dinge tue in der Fotografie auch, die mir so richtig...
Wie meinst du das bei Eis? Was wäre Freestyle-Eis? Lass mal rumspinnen.
Na, ich finde halt, ehrlich gesagt, ist der Einfluss von jungen Leuten, wenn ich jetzt Instagram gucke oder ich sehe so andere Bilder, dann denke ich, meine Güte, wie wir das jetzt hier fotografieren, das hat man aber auch schon vor 20 Jahren jetzt nicht so viel anders gemacht. Da sind so Punkte, muss man den Kunden sehen in dem Kontext und die Zielgruppe. Und das war ja alles prima, da hat ja auch keiner gemeckert. Das meine ich jetzt auch nicht. Aber es sind natürlich viele Sachen, die eher so klassisch angegangen werden. Da verstehe ich ja auch so ein bisschen, klar, ich mache das seit 30, 35 Jahren. Muss man aber immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht so denkt, das war jetzt in den 90ern toll, das ist jetzt immer noch toll. Natürlich nicht. Oder eben doch wieder, ne, manches kommt auch wieder. Und ich freue mich so, dass ich immer denke, ich fühle mich gar nicht so, als wenn ich es gar nicht anders könnte. Oft wird es gar nicht anders verlangt. Und da kann ich ja mir immer noch mal überlegen, in 3-4 Jahren, wenn ich so richtig vogelfrei bin, ob ich das dann nicht noch mal von hinten aufrolle, das Feld.
Wie wirst du deine Handschrift beschreiben, deinen persönlichen Dreh bei der Food-Fotografie? Woran erkennt man das, dass du das gemacht hast?
Ja, will ich mich gar nicht so rühmen. Ich glaube, dass da andere Kollegen durchaus stärker nach vorne treten. Aber ich bin immer ein bisschen schwierig, über sich selbst so zu reden. Ich bin mir aber sicher, dass, also ich weiß eigentlich, dass ich von der Vorliebe ganz stark für mich dann steht, dass die Bilder ein bisschen doch was erzählen. Also ich bin nicht so die super puristische mit dem harten Kernlicht und dann
nicht so kühl. So.
Auf keinen Fall kühl. Eher, dass da irgendwo mal jemand war, dass es gelebt hat, dass da Krümel sind. So ein bisschen nicht übertrieben, nicht so völlig daneben. Oder dass man das unästhetisch findet. Aber in der Ästhetik immer noch so was Lebendiges hat und was Menschliches. Weil das eigentlich auch der Anspruch insgesamt an meinen ganzen Turnus und Tagesablauf und mein Leben hat. Und dass man dann trotzdem auf jeden Fall denkt, es ist lecker, schmeckt es. Also dass die tolle Seite des Foodstylings, dass ich die nicht kaputt rocke durch schlechtes Licht, schlechte Perspektive, dass man da bestmöglich dem Leser was hinlegt, wo er gleich denkt, lecker. Dass man gar nicht so groß über, also ich bin jetzt nicht so die Dreifach-Loop-Artifizielle, die sich da so selbst verwirklichen will. Manchmal finde ich es halt schade, weil ich keine Ahnung, was da noch kommt. Was heißt schade? Aber wir diskutieren das manchmal so auch in diesen Kreisen, bin ja sehr vernetzt in den ganzen, da sind ja ganz viele andere Kreative auch. Und jeder sollte sich, und tun sie auch von den guten Leuten, sollte sich natürlich fragen, was ist hier mit unserer Food-Fotografie? Sind wir da noch top? Machen wir wirklich beste Arbeit in dem, was gerade auch angesagt ist? Und da habe ich überhaupt nicht für mich zumindest das Gefühl, obwohl ich so ein bisschen klassischer unterwegs bin. Also es ficht mich nicht so an, wenn das so heißt, sieht ja alles gleich aus. Denke ich immer, kann sein. Aber ich möchte mich eigentlich immer jeden Tag wieder neu motivieren, Bestmögliches so zu geben, aber ohne dann durchzudrehen. Oder jetzt auf so einen Trip zu kommen, wo ich nicht mehr verstanden werde. Das kann ich ja immer noch machen.
Genau, hast noch ein bisschen was Zeit vor dir. Yeah. Was ist mit den Hintergründen? Da wollte ich auch noch kurz zu fragen. Also eine Tischdecke oder eher eine Steinplatte. Ich habe so das Gefühl, wenn ich Kochbücher durchgucke, da stehen oft die Teller auf Stein oder auf Schiefer oder so. Ja. Also dieses so ein raues Ambiente, also nicht so eine Hügeligkeit, ne? Oder wie sagt man da im Schwedischen, ne? Ja. Also bist du eher so Team Stoff, Textil oder?
Ach, ich finde, da würde ich mich gar nicht festlegen. Hm. Ich finde jetzt so eine, hier haben wir jetzt hier gerade vorliegen, eine glatte Tischdecke eigentlich total langweilig, würde ich nie auswählen.
Ist aber für die Akustik natürlich super.
Ja, hast du gleich gesagt, genau. Es ist schon so, dass ich was Erzählerisches gut finde und das kann schon auch ein bisschen abstrakter sein. Ich mag das schon, wenn da so Steine sind, es ist ja ein bisschen mediterran. Die müssen ja nicht so kühl sein, dass da so Hochglanz irgendwas ist.
Man denkt, es ist im Schlachthaus.
Ja,
oder so,
genau. Ne? Aber manchmal ist auch sogar so ein rockiger Edelstahl in der Küche. Oder so. Immer wenn so aus dem Leben was erzählt wird, finde ich das schon großartig. Ich mag auch viel auf dunkel. Das finde ich eigentlich auch immer toll, weil das Food so sehr leuchtet, dass ich das da viele auch sagen.
Hintergrund eher dunkel machst,
ja,
ne?
Ja. Da nicht so der super helle Typ bin, der alles so auf Creme und Weiß und hell. Gibt es ja so ein bisschen so Fraktionen, der andere hat das vielleicht lieber. Ja, und auch so Holzmaterialien, auch so ein bisschen Vintage, also so gelebte Sachen.
Ja. Über Nachbearbeitung haben wir eben schon mal ein bisschen gesprochen. Ist das ein großes Thema, Nachbearbeitung von Fotos?
Ja, schon. Also ich kann mich da auch verlieren. Ne? höre da aber auch immer sehr auf, darüber zu jammern, wie viel Arbeit das noch im Nachhinein und wie viele Stunden ich da sitze. Aber da entscheiden sich doch nochmal Dinge, die eigentlich aufgrund dessen ich dann machen möchte, weil ich immer durchwinke oft und sage, mache ich später. Selbst wenn auch in meinem technischen Bereich, ich kann ja auch im Nachhinein noch sehr viel beeinflussen durch diese Tools, auch durch die Capture One zum Beispiel als Softwareprogramm, wo wir überall noch Drehschrauben haben. Und da,
aber es kostet natürlich Zeit. Wir sind wieder beim Thema Honorar. Ne?
Ja, endlich. Da denke ich gar nicht drüber nach.
Okay.
Also das ist für mich
aber es ist ja Teil der Arbeit eigentlich. Der Arbeitszeit, die du einbringst.
Ja, ja, klar. Aber dann komme ich immer, und das macht mich, glaube ich, so ein bisschen auch als Teamplayer aus, dann denke ich, der Foodstylist, der muss sich ganz viel vorher durchschauen. Der muss vielleicht nachher die Rezepte schreiben. Der sitzt ja schon, gut, jetzt kriegt er auch bezahlt. Ich kriege auch eine High-Res-Pauschale, so ist es nicht. Das heißt, auch meine Arbeitszeit wird da in Teilen bezahlt. Es ist nicht so, dass sie sagen, das ist uns jetzt egal. Und die Stylistin, wie viel Gedanken machen die sich, die Prop-Stylistin jetzt, wenn wir die nochmal nehmen, oder die Requisiten-Stylist? Welcher Teller? Wie oft gehen die in die Läden? Ja. Gleichen nochmal ab. Wo kaufe ich ein? Was bekomme ich? Und dann soll ich hier stehen und einen schlappen Kaffee nur haben, ein bisschen Licht anmachen und denken, ja, und danach ist es aber jetzt Arbeit und das bezahlt mir keiner. Dann sage ich immer, ich weiß genau, was ihr macht und ich möchte dann das Produkt, was natürlich ein bisschen aus deren Händen geht. Das heißt, ich könnte das auch schlecht machen oder verhauen. Und dann haben alle ganz viel Liebe da reingesteckt
und ärgern
sich, dass ich das technisch nicht so wichtig nehme oder nicht drauf achte. Und das Feedback von zum Beispiel, wenn eine Stylistin eventuell nicht genau die richtige Farbe einer Serviette bekommt, die aber da die anders haben will, in einem anderen Bordeaux-Ton, weil das ist das Briefing oder so. Und die gibt es dann eben nicht immer so. Dann mache ich das natürlich. Und zwar partiell diese Serviette. Mhm. Und dann stehen sie immer, oh, danke, das ist aber voll. Dann denke ich mal, das ist doch selbstverständlich.
Ja.
Du hast ja auch geguckt, wie du das am besten hinkriegst. Ja.
Um diesen Block hier mit deiner Arbeit ein bisschen abzuschließen, was war das schlimmste Food-Shooting, was du jemals hattest?
Das Schlimmste?
Ja.
Oder
herausforderndste, ich finde, aber schlimmste finde ich eigentlich.
Ja, ich könnte eigentlich, da zieht sich wieder die Schleife zurück, sind für mich immer diese Sachen, wenn man, und ich wurde dafür gefragt, weil ich natürlich wahrscheinlich auch mit der eher ruhigen Ausstrahlung und würde jetzt vielleicht auch mal vermuten, etwas sympathischen, dass sie dann sagen, ach, du kannst doch auch hier diese riesen Party toll fotografieren, wir haben jetzt Jubiläum. Und dann kommen ganz viele und dann haben wir ja hier in einer tollen Location und Scheune und LKW und Foodstyling und dann ist da so richtig viel Alarm. Also dann haben wir hier nicht 2-3 Leute in meinem kleinen Reich, sondern dann fahre ich raus mit viel Equipment, vielleicht noch 1-2 Assistenten und dann muss da ganz viel bedacht werden. Und da merke ich, das ist nicht das Schlimmste, aber da habe ich zum Beispiel einmal auch gemerkt, dass mir dann da ein bisschen die Nerven durchgehen, weil ich die ganze Zeit ruhig bleiben muss. Also weil ich dann immer sagen muss, das klappt alles, alles super.
Ja.
Und dann hat was nicht geklappt, dachte, das wäre jetzt ganz schlimm, meine Daten sind weg und so. Und dachte, der Wahnsinn, wenn das jetzt hier alles nicht, was das für einen Druck dann auch bedeutet, das stimmt dann nicht, das war nur zu langsam, es wurde mir nicht angezeigt aus der Speicherkarte der Kamera, weil er die ganze Zeit noch gebraucht hat und ich war aber so, jetzt ist hier, alle fahren jetzt nach Hause und du hast die Bilder nicht, was für ein Albtraum.
Sich so richtig reingesteigert, was jetzt alles passiert
ist. Ja, das sind
ist.
Dann diese fehlenden, also so, da fehlt vielleicht noch ein Digi-Assi, der ganz klar routinemäßig, also es kann ja immer auch mal was sein, dass man auch einen Fehler macht. Und da freue ich mich nicht so, wo ich so denke, nee, diese Art von Stress, die will ich gar nicht haben, weil das andere ist schon schwierig genug, es kann immer mal was sein. Und am Ende wird natürlich der Fotograf, glaube ich, auch ein bisschen dafür noch bezahlt, für diese Verantwortung, die Daten auch bereitzustellen. Weil wenn wir das hier nicht hinkriegen, dann stehe ich nämlich da und muss auch gucken, wie es wieder woher kommt. Das wird auch manchmal ein bisschen unterschätzt, weil ich glaube, auch im anderen Leben da draußen wird Verantwortung ja oft bezahlt.
So ist es.
Das ist immer das, was die nicht sehen, weil die sagen, da kriegen die da so viel Geld, wofür jetzt eigentlich? Steht da nur so komisch rum. Und ja, als Event so, wo ich so dachte, jetzt hast du es verhauen und dann habe ich es Gott sei Dank doch nicht. Ein bisschen Glück habe ich auch schon gehabt, immer dann.
Gegen Ende würde ich gerne noch so ein bisschen gucken, auch auf die Trends und auf die Zukunft. Kann man das sagen? Welche großen Trends siehst du gerade in der Food-Fotografie? Also gibt es da eine bestimmende Ästhetik im Moment?
Ja, ich glaube, dass wir über Social Media natürlich, wo sich das sehr stark hinverlagert hat, wo jeder hängt am Handy und dauernd jeden Tag auch so guckt, was ist da, was wird da gepostet. Also ich bin dann natürlich in meiner Bubble, aber Essen ist natürlich weltweit milliardenfach, werden die Handys daraus gezückt. Das, finde ich, ist jetzt nicht die Bedrohung für unseren Beruf. Also ich glaube, es ist schon so, aber dass wir als Print-Leute da uns wahrscheinlich irgendwann mal so ein bisschen anders aufstellen, verabschieden müssen aus vielen Bereichen, dass diese Zeitschriften, weiß ich nicht, ob die so lange durchhalten. Das ist ja immer so ein Riesenfragezeichen. Toll wär's, wir lieben sie alle. Und ich habe auch ganz tolle Leute, die immer noch hier super die Fahne hochhalten. Wäre gut, wenn es so bleibt, ne? Auch bei Kochbüchern ist es ähnlich, da wird sich ein bisschen was, muss immer davon ausgehen, dass sich Dinge verschieben. Bei mir ganz stark auch eigentlich so, wenn ich drauf schaue und mich als User bezeichne, der das Handy nimmt, Social Media anguckt. Wie mache ich das denn, wenn ich was kochen möchte, was ja der Wahnsinn ist bei 100 Kochbüchern, die ich selber fotografiert habe oder auch eine ganze Menge natürlich super andere Kochbücher, dass ich dann schon zu faul bin und denke, da gucke ich mir doch jetzt mal eben das Reel und den Lifehack an. Also Bewegtbild bei Food finde ich immer ganz starken Trend, also weg, hin im Handy und da so Mini-Reel oder Video sehen kann mit der Erklärung, wie wird das geknetet, wie brate ich das an, dass mich das auch noch mehr abholt, weil es einfach vom Learning einfacher ist. Mhm. Da sehe ich einen ganz starken Vorteil, bei dem ich dann raus bin, weil das will ich jetzt nicht mehr lernen. Das müssen die anderen dann machen. Sowas vielleicht als Trend und natürlich KI auch als großer Dämon oder als tolle Hilfe. Ich freue mich eigentlich den ganzen Tag auch, hört sich jetzt alles ein bisschen kitschig an, aber dass ich überhaupt keine Angst vor dieser digitalen Schlange habe, dass ich sie immer so herausfordere, die angucke und mir dann ganz viel anhöre in Podcasts auch. Was ist eigentlich generell überhaupt mit dieser Welt, wie die sich jetzt umformiert? KI-Podcasts höre ich mir an, gehe in Schulungen. Einfach nur, um zu wissen, wie furchtbar ist es, wie toll ist es, um eine Meinung zu haben, die etwas dezidierter ist, als da nur Angst vorzuhaben. Was finde ich in meinem Alter, finde ich das ganz großartig. Das müsste ich nicht so haben und versuche es jedem, der es nicht hören will, auch zu erklären in meinem Umfeld, weil ich finde, dass ganz, ganz viele hier in meiner Bubble ein bisschen hinten dran bleiben, also mehr Ängste haben und sagen, schwierig. Mhm. Und dann hören sie mir so ein bisschen zu und denken, na, sie hat ja eigentlich auch recht, aber so richtig viele folgen mir da noch nicht, das wird sich vielleicht auch ein bisschen ändern. Man muss jetzt auch nicht durchdrehen und den ganzen Tag am Handy oder am Computer hängen. Aber es ist wirklich spannend, finde ich teilweise, weil wenn wir das dann teilweise nicht wissen, spalten sich auch so Teile der Gesellschaft in die, die es wissen und die nicht das wissen, auch ein Generationenproblem teilweise.
Total. Siehst du denn da eine Verbindung zur Foodfotografie bei der KI? Also ist es eher eine Bedrohung oder weil man kann sich ja Bilder generieren lassen?
Ja, natürlich. Also klar, das ist ja, das war ja natürlich am Anfang auch, habe ich da wie auch KI-Podcast-Hosts, habe ich dann so ähnliche Effekte, dass die natürlich in ganz anderen Ecken jetzt nachgucken, was alles schon geht und mir das da immer alles auch erzählen. Mir reicht es schon, dann nur zuzuhören. Es war ja auch wirklich bei Profis, die eigentlich schon viel Ahnung haben, vielleicht auch was coden können, wie das auf einmal geht, dass dann KI was denen codet oder Probleme erfasst. Und so ist es bei mir auch, dass ich da drauf geguckt habe in den Workshops. Und alle, die da saßen in den Workshops, dass wir uns mit dieser Materie, und wir kommen vom Bild, wir wissen, wir sind ja nicht, das ist ja kein ganz neues Feld. Das hat teilweise auch eine Faszination und eine Bedrohung gleichzeitig. Und ich habe hier und da Dinge, wo ich in Teilen die KI auch benutze, weil sie bei meinem Adobe auch implementiert ist.
Nochmal ein Beispiel.
Ich stricke jetzt hier seit Tagen in meiner Weihnachtspostkarte und ich habe einen mit dem Handy fotografierten, weggeworfenen kleinen Weihnachtsbaum, gelbe Nadeln mit einem Plastikding, so ein bisschen Trash. Und das ist dann so ein bisschen dieses Anti-Foto und nicht, oh, wie hübsch. Und da drumherum habe ich jetzt immer so Kreise gezogen und die KI hat mir da auf dem Asphalt oder im Dreck, hat die mir da so Weihnachtskugeln hingelegt. Da habe ich gesagt, die sollen aber auch kaputt sein und die sollen dies sein und so. Und dann habe ich da noch eine kleine Maus versteckt, was auch so ein bisschen lustig ist, weil ich die von der Brigitte immer so toll fand. In schwarz, und wer die findet, kriegt bei mir einen Kaffee oder so. Ich muss mir das noch überlegen.
Aber bei Food-Fotos hast du es noch nicht gemacht.
Doch, dass bei Food-Fotos haben wir teilweise
KI da was, noch eine Olive dazu gemogelt hat.
ja, wenig. Da gibt es auch viel Streit drum, ob man das darf. Bei bestimmten Verlagen sagen die, das wollen wir nicht. Das machst du auf keinen Fall. Die rechtliche Lage ist noch nicht klar. Und dementsprechend habe ich das dann noch nicht eingesetzt. Aber ich kann natürlich über die Kurse auf jeden Fall, jetzt könnte ich da Dinge tun. Da muss man aber auch, was ich gesehen habe, so wo Problemlagen waren und ich die dann vielleicht gelöst habe, freue ich mich, dass ich so viel Expertise habe über Bilder und wann das gut aussieht, dass man es nämlich nicht sehen soll. Es geht ja eher, finde ich, immer darum, dass man irgendwas toll findet, aber man weiß nicht warum. Also so von diesem authentischen Faktor her. Und das muss man auch erstmal können, weil die KI, ne, die macht so ihres. Und bis man die dahin kriegt, dass man diesen ganzen Kitschfaktor rausrechnet, dass man kann der ja wahnsinnig viel erklären. Und das war in dem fortgeschrittenen Kurs für KI, weil es immer so hieß, nee, und das ist ja alles so kitschig und so amerikanisch, was da bestimmte Plattformen bieten. Da hat uns schon vor einem Jahr der Trainer erklärt, wie man das alles runterbricht. Und alleine das Wissen, es ist jetzt auch schon wieder wahrscheinlich völlig anders, sagt mir natürlich, da ist so einiges los, hab das mal im Auge.
Gute Einstellung, würde ich sagen. Gute Haltung dazu.
Ja, schade, wenn man mal dann nicht mehr kochen kann, weil wir wollen natürlich hier weiter
ja, gut.
physisch auch stehen und die Nachbarn versorgen.
Apropos nochmal kochen, Food-Fotos auf Instagram hatten wir ja ganz am Anfang erwähnt, den bayerischen Ministerpräsidenten, aber alle machen es. Wie geht's dir damit, dass so viele Leute selber ihr Essen fotografieren? Ist es für dich so was Putziges, was du dir gerne anguckst oder findest du das einfach nur öde und langweilig und immer das Gleiche und denkst du, Leute, fotografiert doch mal anders als immer nur von oben euer Essen oder so.
Ja, interessant, dass du da, ich bin wahrscheinlich in so einer anderen Bubble, das heißt, mein Feed von Instagram ist ja überhaupt gar nicht so, ich bin ja mit den super Pros unterwegs und wenn ihnen das gefällt, dann folgen sie auch dem, sodass da die besten Food-Geschichten auch mir gezeigt werden, die sehen alle super aus, das ist eher so eine Orientierung und nicht alle natürlich, aber vieles, ich habe überhaupt nicht diese ganz normalen Fotos, die kriegt man dann bei WhatsApp von der Schwägerin oder von wem auch immer. Ja. Und das sollen die machen. Das tangiert jetzt unsere Welt, glaube ich, eher weniger.
Vielen Dank, liebe Julia. Danke dir sehr.
Sehr gerne.
Dafür, dass ich vorbeikommen durfte und danke für diese tollen Einblicke in deine Arbeit.
Ja, ich hoffe, es ist ein bisschen mehr Klarheit geworden, wie eigentlich überhaupt so ein Fotoshooting abläuft, dass man da mal so reingeluschert hat.
Absolut. Ja, und wir haben zusammen eine Flasche Châteauneuf du Pape aufgemacht, nicht ausgetrunken, weil es noch früh am Tag ist, aus dem Weinkeller deines Papas, Robert. Ich fand schön, dass wir uns auch an seine Art zu genießen erinnert haben, weil ich glaube, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, dass da doch viel abgefärbt ist.
Ja, das kann durchaus sein, auf jeden Fall.
Stoßen wir nochmal auf ihn an.
Machen
und
wir.
Auf dich natürlich. Herzlichen Dank für diese Stunde mit
Danke,
dir.
Danke, Clemens. Das hat viel Spaß gemacht, war super.
Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen, sehr gerne auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Das war's auch für dieses Jahr. Die letzte Flasche geht jetzt in eine kurze Weihnachtspause, aber im Januar geht's schon wieder weiter. Bis dahin, esst, trinkt, genießt und habt einfach eine wundervolle Zeit.